Am letzten Sonntag brachte ich eine ganz kurze Lehre über den Heiligen Geist, der unser Helfer ist, aber der nicht nur unser Helfer ist, sondern der zur Hilfe herbeigerufen ist, was ihm so wichtig ist, dass das in seinem Namen mit drin ist. Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene. Wir sprachen von ihm, dass er nicht nur hilft im allgemeinen Sinne, sondern dass er als ein Geist der Gemeinschaft Beziehungen fördert, Gemeinschaft fördert, verbinden will, beziehungsfähig macht, gemeinschaftsfähig macht. Junge Leute, die ihr Partnerschaftsprobleme habt, bekennt, das steht dazu, dass da in euren Herzen so wackelige Empfindungen füreinander sind. Hier ist der Helfer. Das ist sein Aufgabenbereich. Der Heilige Geist möchte euch helfen. Wir haben herausgestellt, dass der Heilige Geist im Rahmen seiner Hilfe und im Rahmen der Tatsache, dass er ein Geist der Gemeinschaft ist, auch vermittelt, hinführt zu Jesus und zum Vater. Und dass er darüber hinaus derjenige ist, der das Heil austeilt. Er schafft das Heil nicht, das hat Jesus, aber er teilt es aus. Und er bringt jeden Augenblick praktische Hilfe. Ein Geist wohl, aber doch eine Person. Eine Person, die lieben kann, die bejahen kann, die man berücksichtigen sollte, der man mit Zartheit begegnen sollte, das ist ganz, ganz wichtig, weil sie so zart ist, die man dadurch ehren kann, die man aber auch betrüben kann, sagt das Wort, und dämpfen kann, sagt ein anderes Bibelwort, zurückstoßen kann durch harte, grobe, hässliche, bittere Worte oder Gedanken oder ungute Worte oder allein dadurch, dass man alles alleine macht. Was unweigerlich, wirklich unweigerlich dazu führt, in jedem Einzelfall, wenn man nicht mit der Hilfe des Heiligen Geistes lebt, dass man zu starr wird, zu hart wird, zu gnadenarm wird, zu viel Leblosigkeit erlebt, zu wenig in Prinzipien, in Standpunkten verharrt und nicht mit dem Heiligen Geist schwimmt und geht und läuft. Das heißt, zu wenig Liebe, zu wenig Begeisterung, zu wenig erlebbare und genießbare Gotteserfahrung, kaum Gnade, kaum Wunder, kaum Heilung. Und man muss immer alles alleine machen. Man tritt auf der Stelle und es gibt kein Wachsen und es ist alles so mühsam. Und wisst ihr was? In der Geschichte der Gemeinde Jesu, in der Kirchengeschichte, war es genauso. Was man im Einzelnen sehen kann, gilt auch so für die großen Zusammenhänge der Geschichte der Gemeinde Jesu. Immer dann, das galt leider für Jahrhunderte, wenn der Heilige Geist die Gemeinde Gottes nicht begleitet, nicht geprägt hat, nicht gefragt wurde, war es düster um die Gemeinde bestellt. Da gab es kaum Heilungen, kaum Menschen, die zum Herrn kamen, und keine Kraft, kein Leben. Und schließlich reduzierte sich alles auf unrühmlichen Formalismus. Und es ging immer weiter, dass sich dann die Gemeinden verbrüdert haben mit den Regimen, mit der Regierung, mit den Systemen, mit den Waffen, die sie gesegnet haben. Und dann wurden auch Kriege geführt im Namen Jesu und so weiter und so weiter. Das ist furchtbar. Wenn der Heilige Geist da ist, wenn er uns helfen kann, dann öffnet er uns den Blick für das Wesentliche. Nicht nur für das Wesentliche, sondern auch für den Herrn selbst. Und für das, was er ist. Er ist eben der Geist der Wahrheit, in einer doppelten Weise. Er ist der Geist der Wahrheit, dass er uns zeigt, wie schön der Vater ist, wie voller Liebe er ist, wie das erfahrbar ist, wie das gut tut, wie wir dazu bestimmt und berufen sind, dass wir mit ihm zusammenleben, und zeigt uns aber auch die Wahrheit über uns selbst, wo wir nicht dementsprechen, wo wir, weil wir Gott verkannt haben und weil wir damit zu wenig Freuden haben und Erfüllung haben, dann unsere eigenen Freuden suchen mit irgendwelchen Ersatzbefriedigungen und in Sünde fallen und abdriften in Schuld und immer tiefer hineingeraten, weil wir uns immer mehr entfernen von dem Herrn und immer weniger Lust haben und immer mehr aus der Welt herausholen wollen, herausquetschen wollen. Macht der Heilige Geist, dass er uns dann das zeigt. Und so ganz lieb, schon manchmal massiv, aber auch lieb. Er will zum Beispiel heute Vormittag einigen sagen, hör mal zu, ich sehe, wie du deine Lust und deine Freuden durch Surfen am Computer holst. Und du meinst tief in deinem Herzen, du brauchst das, weil sonst einfach deine Lustbilanz nicht stimmt. Du verkennst das, du begehst eine doppelte Sünde, sagt der Heilige Geist. Erstens verunehrst du dich und zweitens verkennst du mich. Ich bin dein Freudengeber. Ich liebe dich. Nicht so allgemein theologisch, sondern ich will mit dir zusammen sein. Du sollst kein schlechtes Gewissen mehr haben. Und selbst wenn es gar nicht mal darum geht, dass du aufgrund deiner Praktiken ein schlechtes Gewissen hast nach deinen Surf-Erfahrungen am Computer, selbst wenn es nicht darum geht, du hast keine Freude. Und damit schneidest du dich ab von diesem Strom von Bejahung und Liebe, der von mir ausgeht, der immer noch da ist, aber der von dir nicht empfangen wird. Der Herr sagt, klapp nicht nur deinen PC zu, sondern öffne das Wort und öffne dein Herz. Bekenn nicht nur die Schuld, sondern öffne dein Herz für meine Freuden. Versteht ihr? Wenn wir nur das eine sagen, sind wir mittendrin in irgendwie gearteter Moraltheologie. Sie ist zwar irgendwo richtig, gebe ich zu, aber sie ist weniger als die Hälfte. Der Herr will deine Freudensquelle sein. Jesus, von ihm heißt es in Hebräer 1, er ist mit dem Öl der Freude gesalbt wie kein anderer. Was also heißt, dass der Herr Jesus ein Gott der Freude ist und das, was ihm Freude gibt, der Heilige Geist ihm auch voller Freude ist. Ihr Lieben, das sind Riesenressourcen und Reservoirs. Und da ist wohl unter uns eine Frau oder eine Schwester, ich weiß es nicht genau, für die gilt, dass du ganz schön spielst mit dem Gedanken, erstmal nur alles auf einer gedanklichen, fantasiemäßigen Ebene, wie du deinen Mann betrügen kannst. Und dass es eigentlich auch richtig wäre, ihn zu betrügen im Anbetracht seiner Schwächen, seiner richtigen moralischen Fehler, die da sind. Und der Herr sagt dir, du gehst auf Abwägen, du bringst dich um. Das ist der Weg des Todes, kannst nachlesen in den Sprüchen. Das gilt auch für dich. Der Herr sagt dir, du, ich verbiete dir das nicht nur, sondern ich will dich erfreuen. Ich gebe dir die Kraft, wenn du das bekennst, hab dir Mut, das heute oder in den nächsten ein, zwei Tagen vor jemanden zu bekennen aus deiner Umgebung. Einer, der wirklich auch dann schweigen kann und der ehrenwert ist oder die ehrenwert ist. Der Herr sagt dir, ich will dich neu erfreuen und ich will dich begeistern. Ich will deine Ehe erfrischen und hör mal zu, ich werde und ich kann deinen Ehemann verändern. Das nur nebenbei. Also der Heilige Geist, ihr Lieben, ist eine Person, die uns helfen will, ununterbrochen helfen will. Ohne ihn können wir den Herrn nicht richtig erleben, ohne ihn können wir uns nicht richtig entscheiden, ohne ihn gelingt fast nichts. Aber eben dieser Heilige Geist ist auch zu betrüben. Lasst uns mal Epheser 4 lesen. Epheser 4, die Verse 29 bis 31. Epheser 4, die Verse 29 bis 31. kein faules Wort, interessantes Wort, faul, komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist und zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch oder sei weggetan von euch, samt aller Bosheit, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Achtet auf diesen Zusammenhang. Die Theologen reden da vom Kontext. Das ist ganz schön wichtig. Wir dürfen nicht nur Worte für sich nehmen, sondern wir müssen sehen, wie sie eingebettet sind, in welchem Zusammenhang. Das hat eine besondere Bedeutung. Hier wird uns gesagt davor, dass wir keine unnötigen, dort heißt es faulen Worte aussprechen sollen. Werden wir gleich untersuchen. Und nachher heißt es, dass Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung von uns fern sein soll. Und eben dieses Wort dann, und dazwischen eben heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Was also meint, dass durch diese Verhaltensweisen der Heilige Geist wirklich betrübt wird? Das ist die Aussage, das ist der Zusammenhang. Und nun wollen wir uns einmal kurz überlegen, was heißt eigentlich faul? Das habe ich einmal im Griechischen nachgeschaut, der Begriff war mir nicht bekannt. Das heißt morsch, dieses griechische Wort, modrig, der Verwesung anheimfallend, zersetzend. Also hier ist davon die Rede, dass etwas geschieht, Worte, die nicht aufbauen, die nicht schöpferisch sind, die nicht wohltun, sondern die runterziehen, die zersetzen, die modrig sind, die zur Verwesung führen. Und von denen sollen wir uns fernhalten. Was sollen wir stattdessen machen? Stattdessen, ihr Lieben, soll eben der Heilige Geist in uns wirken mit seinen Initiativen und auch schöpferischen Kräften, die uns gratis zur Verfügung stehen. So ohne Anstrengung, gratis zur Verfügung stehen. Die voller Freiheit und voller Hoffnung, voller Gunst sind. Und die sollen unsere Worte erfüllen und anstecken und unser Gesicht, unser Wesen, unsere Erscheinung zum Leuchten bringen, dass wir das ausstrahlen und so unserem Nächsten, unserem Bruder, unserer Schwester, unseren Ehegatten, unseren Kindern so Schübe von Hoffnung und von Gunst und von Zukunftserwartung geben, so voll von Gnade mit der Aussage, du, da ist alles drin. Es ist keine verlorene Situation. Es geht weiter, es geht weiter. Also das in Menschen hineinsprechen, hineinsehen, hineinfreuen, solche Gnade, solche Gunst. Ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe. Wie es unser Herr vor uns vorgemacht hat, denkt an die fantastische Geschichte, wie er zum ersten Mal den Simon Petrus begegnete, diesen interessanten Mann, der so wechselhaft ist in seiner Stimmung, einmal oben, einmal unten. Er sieht ihn. Der hat noch kein einziges Wort zu Jesus gesprochen. Und Jesus sagt, was sehe ich da? Du bist Simon, des Johannes Sohn, und ich nenne dich ab jetzt Petrus. Felsen, Felsen. Ihr Lieben, das ist die Art, wie wir mit Gnade umgehen sollen. Und das kann dann geschehen, wenn der Heilige Geist in uns ist und wenn wir ihn rauslassen mit Worten, mit schöpferischen, mit aufbauenden, mit wohltuenden, nach oben ziehenden Worten. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist das Gegenteil von Verwesung, von Modrigkeit, von Sumpf, von Zerstörung, von Untergang. Er ist aufbauend, er ist hoffnunggebend, er ist mutmachend. Weswegen jeder Einzelchrist und die Christenheit oder eine Gemeinde insgesamt, die von ihm erfasst wird, eben diesen selben Charakterzüge hat. Und deswegen sollen wir uns auch fernhalten von gnadenlosen, harten, bitteren Worten und von Fluch und von Wut und von Zorn. Und dann sagt uns das Wort, Vers 30, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind bis auf den Tag der Erlösung. Haben wir alles gerade vorgelesen. Alles in diesen drei Versen ist es enthalten. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt bis auf den Tag der Erlösung. Wenn wir den Heiligen Geist anerkennen, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir ihn erfasst haben, erkannt haben als den Helfer, man braucht da irgendwo ein Aha-Erlebnis. Und ich hoffe, dass durch diese Predigt und vielleicht auch schon durch die letzte, das irgendwie zustande kommt, ein Aha-Erlebnis, das irgendwie so aussieht. Ich beginne zu verstehen. Mir scheint, ich habe noch zu viel selbst gemacht. Vielleicht fast alles selbst gemacht. ich habe mich zu sehr abgemüht. Und ich habe dadurch den Heiligen Geist, der so zart ist, der ist unheimlich mächtig, auch ganz zart, ich habe ihn betrübt oder gedämpft. Und wer das verstanden hat und wer ihn reinholt, der erlebt das neu. Also mir ist das so gegangen, ich kenne diese Theologie seit Jahren und habe sie immer wieder mal gebracht. Diesmal habe ich einen langen Abstand zu der letzten Erwähnung gelassen, wahrscheinlich viele, viele Jahre nehme ich an. Und dabei ist es mir so gegangen, dass ich auch selbst ein wenig abgerutscht bin von dieser Höhe, von diesem Bewusstsein. Und ich habe Mängel festgestellt. Wisst ihr, das muss man so machen. Wenn es die Zeit zulässt, würden wir sogar vom Text her noch darauf kommen, aber ich weiß es nicht genau. Man muss den Mut haben, sich auch einmal selbstkritisch, nicht zwanghaft, so aus dem Licht Gottes mit der Wärme, die von ihm kommt, so in Frage zu stellen. Mit Fragen wie die, habe ich alles erfasst? Habe ich die göttlichen Wahrheiten nicht nur erkannt, sondern erlebe ich sie auch? Bin ich gewachsen? Bin ich ein Zeuge Jesu? Gibt es bei mir Mängel? Das mache ich regelmäßig. Und in der letzten Zeit habe ich mich das auch gefragt und ich habe gesagt, Heiliger Geist, mir scheint, ich weiß noch nicht genau, wo das ist, irgendwo, glaube ich, habe ich in den letzten Monaten viel Schönes erlebt, ohne jede Frage, aber eine bestimmte Qualität, die ich ganz schwer beschreiben kann, die vermisse ich bei mir. Und der Herr sagte mir, ja, du musst das, was du weißt und was du verkündigst, auch an dieser Stelle wieder auf das Niveau bringen. Ich will dich mehr beschenken. Und ich habe angefangen, schon bevor ich jetzt mit dieser Predigt begonnen habe, ich habe angefangen, intensiv den Heiligen Geist einzuladen. Und wir kommen noch darauf, wie man das macht. Um dann zu erleben, dass der Heilige Geist sich wirklich als Helfer erweist. Er bringt mir Zusammenhänge, aber nicht nur Erkenntniszusammenhänge, sondern er führt mich auch in wunderbare Tiefen hinein, in neue intensive Erfahrungen, in schöne Beziehungen zu ihm, wohltuend. Das müsst ihr auch wissen, ihr wisst ja, wir Pastoren, wir stehen nicht qua Amt von vornherein über allen Dingen und wir müssen uns nicht bemühen oder uns läuft und fällt alles von alleine zu. Nein, wir brauchen dieselben göttlichen Hilfen wie ihr, ohne jede Frage. Und wenn wir sie nicht nehmen, geht's mit uns genauso abwärts wie mit jedem anderen. Also lasst euch sagen, es ist außerordentlich hilfreich und extrem entspannend und wohltuend, das verstanden zu haben. Wir haben nicht nur ganz großartige Heilserfahrungen, fantastische Angebote, herrliche Lösungen, die uns gegeben werden, so tiefgründige Wahrheiten, die alles in den Schatten stellt, was es sonst an philosophischen und religiösen Wahrheiten gibt, so völlig klar und logisch verbunden. Nicht nur das, sondern wir haben auch einen Heiligen Geist, der uns das innerlich verstehen lassen will und uns hineinführt. Nicht, dass wir Dinge betrachten sollen und vor Wahrheiten stehen wie ein Theologe und sie durchbuchstabieren können, sondern wir sollen hineintreten. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit, heißt es im Wort, nicht vor die Wahrheit, in die Wahrheit, um sie zu erfahren, um sie zu genießen, um sie zu erleben. Das, ihr Lieben, ist ganz wichtig. Also der Heilige Geist tut das und dann tut er etwas Besonderes. Er versiegelt uns bis auf den Tag der Erlösung. Der Tag der Erlösung, ihr Lieben, das ist der Tag, nicht in diesem Fall der, wo wir unser Leben dem Herrn geben. Das ist für uns der Tag der Erlösung, ohne Frage. Aber der Begriff Tag der Erlösung in diesem Zusammenhang meint jenen Zeitpunkt in der Weltgeschichte, wo die gesamte Natur, das Universum, das Tierreich, das Pflanzenreich, alles völlig neu wird und total erlöst wird und wo kein Leid und keine Schmach und keine Angst und keine Fehler und keine Sünde und kein Defizit mehr da sind. Das ist der Tag der Erlösung. Auf diesen Tag, der noch nicht gekommen ist, wir sind noch mittendrin in dem System der Welt, in der Phase davor, auf diesen Tag hin, damit wir dorthin kommen und ankommen, sind wir versiegelt. Versiegelt, das heißt markiert, abgesichert, geschützt und auch gleichsam abgeschlossen. Das bedeutet, der Heilige Geist gibt uns so ein derartig starkes, intuitives Erfassen dessen, was richtig ist, dass irgendwelche daherkommenden Strömungen oder Modewellen von Gedanken oder Philosophien oder auch theologische Anschauungen, die interessant und illuster aussehen, aber doch nicht göttlich sind, dass wir das intuitiv durchschauen. Wir werden gar nicht davon irgendwie berührt. Wir nehmen es wahr und merken, kommt nicht vom Herrn. Stimmt nicht überein mit dem Worte Gottes. Ist ein trügerisches Angebot. Glänzend in Worten, aber ohne Wirkung und ohne Kraft. Und dann werden wir so geschützt. Und dieses Wort versiegeln heißt auch, dass wir ein Original sind, ein authentisch und echt sind. Und dass wir so bewahrt werden. Lasst uns nun einen Sprung machen. Mir scheint, es ist der letzte. Heute hat er doch keinen Zweck. Am Tag der Erlösung gibt es auch keine Zeit mehr. Dann haben diese Qualen ein Ende. Ein kleiner Sprung zurück nach Epheser 1, Vers 13 und 14. Wegen des Begriffes Versiegelung. Epheser 1, 13 und 14. In ihm, in Jesus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Da haben wir das wieder. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist typisch Paulus. Gemessen daran bin ich ein Waisenknabe, was die Länge der Sätze anlangt, ihr Lieben. Aber lasst uns das einmal doch anschauen, so portionsweise. Ist unheimlich schön, unheimlich wichtig. Hier ist auch davon die Rede, dass eine Versiegelung stattgefunden hat. In dem Sinne einer abgeschlossenen Rechts- oder Eigentumsübertragung. Nämlich in dem Sinne, wer so versiegelt ist, der weiß das, der spürt das. Er weiß, ich gehöre dem Herrn und ich bin sein Eigentum. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich bin nicht mehr einer, der isoliert von anderen sein eigenes Leben, sein eigenes Ding tut, sondern ich bin sein Eigentum. Erkauft. Und zwar erkauft vom Herrn durch das Blut Jesu, von der Sünde, von der Welt, von dem Tod. Ich bin sein Eigentum, aber auch umgekehrt. Mir gehört auch etwas, ich habe eine Erbschaft und die gehört mir und die steht mir zu, ihr Lieben. Das ist auch in der Versiegelung drin. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Es gibt eine Erbschaft für uns Kinder Gottes. Auf die komme ich gleich. Und nun wird uns hier gesagt, dass wir eine Anzahlung haben durch den Heiligen Geist mit seiner bestimmten Wirksamkeit. Hier heißt es Unterpfand. Kein Mensch versteht heute mehr, was ein Unterpfand ist. Unterpfand heißt Anzahlung, ihr Lieben. Anzahlung. Und die Anzahlung, die soll heute erlebbar und sichtbar sein. Ja? Die tätigt der Herr, nicht wir. Nicht wir müssen was anzahlen, sondern Gott zahlt etwas an, so als Vorleistung, als erste Rate für das, was später kommt. Und wenn du diese Anzahlung nicht hast, nicht erlebst, fällt es dir sehr, sehr schwer, so richtig lebendig mit Freuden zu glauben, dass es später eine totale Erlösung geben wird. Oder ist es ein Glaube, der so etwas Romantisches an sich hat, so fluchtartig. Oh, weg von dieser Erde, weg von dieser Herde, hin zum Herrn. Wenn ich doch mal in den goldenen Gassen wandle oder walle, ja, und so weiter. Das ist so ungefähr dann die Stimmung dabei. Oder ist es gar keine Stimmung da, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber es gibt eine Anzahlung. Wenn du mit dem Heiligen Geist wächst und wenn du ein Jünger wirst, der geistlich erwachsen ist, in die Mündigkeit kommst, dann soll mit dem Mündigwerden, wie auch bei irdischen Verhältnissen interessanterweise, soll dir ausgezahlt werden, diese Anzahlung. Hier auf Erden. Anzahlung hier auf Erden. Das ist erst einmal dieser schöne und schillernde, fantastische Begriff, der aber total real ist, nämlich seine Herrlichkeit, seine Gegenwart spürbar in dir. Das ist die Hauptsache. Seine Gegenwart spürbar in dir. Und darüber hinaus sind es Kräfte, die du merkst, die vom Himmel kommen. Seine Gaben, Versorgung, Wunder, Zeichen, Gebetserhörung. Das alles, ihr Lieben, ist Erbschaft. Und das brauchen wir. Keiner von uns kann auf Dauer ohne die Erfahrung, dass es eine solche Erbschaft gibt, die auch ausgezahlt wird, die also dir auch vorgezahlt wird in Gestalt von sichtbaren, hier in der physikalischen Welt stattfindenden Segnungen. Keiner kann auf Dauer ohne sie wirklich in der Nachfolge mit Überzeugung bleiben und sich freuen über den Herrn. Es geht nicht, es geht nicht. Und du sollst auch nicht. Du sollst nicht so ein komisches Glaubensgebilde hinlegen. Du spürst nicht, du siehst nicht, du weißt nicht, aber du vertraust dann auf dem Herrn. Nimmt kein Mensch dir ab und du am wenigsten dir selbst. Ich glaube, es geht einfach nicht. Der Heilige Geist ist der Garant für die Auszahlung der ersten Rate. Und die erste Rate ist eine Rate, die hier auf Erden stattfindet. Und nachher kommen die anderen Raten, die sind noch viel, viel größer. Aber lasst uns auf die Reihenfolge achten. Das heißt hier, nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört haben und nachdem wir das Evangelium unserer Errettung gehört haben, erst kommt das. Ihr Lieben, das Wort der Wahrheit. Das Wort der Wahrheit, es gibt es wirklich. Die Skeptiker, wie die vom Typ eines Pilatus, die Philosophen, diejenigen, die der Wahrheit entkommen wollen, die relativieren sie und fragen sie, was ist Wahrheit? Um sich dann hinter dieser scheinbaren Unmöglichkeit, diese Frage zu beantworten, zu verstecken und nicht reagieren zu müssen. Aber die Bibel redet übrigens als die einzige Quelle überhaupt, redet davon, dass es eine definierte, ewig feststehende, glasklar zu beschreibende Wahrheit gibt, die in letzter Konsequenz eine Person ist, die Jesus ist. Die Jesus ist voller Liebe und voller Güte und voller Bereitschaft, sich für uns hinzugeben. Die Jesus in einem noch umfassendem Sinne als dem Herrn des Universums, dem Sohn des Vaters, dem der Vater alle Ehre übergeben hat, alle Macht übergeben hat. In ihm ist alle Wahrheit, alle Weisheit, alles, was zählt und wahr und richtig ist, konzentriert vorhanden. Sagt das Wort und kann man erfahren, kann man erfahren. Die Frage ist zu beantworten, was ist Wahrheit? Sie lautet eindeutig, sie ist eine Person und nicht ein Prinzip, auch nicht ein hehres Prinzip. Auch nicht ein schlüssiges Prinzip, das ist nebenbei alles der Fall, sondern es ist eine Person, die in sich Wahrheit und Liebe vereinigt. Und die sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dem Jesus sagt, ich bin der Weg, sagt er, wer zu mir kommt, erlebt Wahrheit. Und wenn er mich als Wahrheit erfahren hat, führe ich dich weiter zum Vater. Und der Vater ist ein Vater der Liebe. Und so sollen wir wissen, dass in der biblischen Schau in letzter Konsequenz Wahrheit und Liebe zusammenfallen. Wenn du zu Jesus kommst, findest du Wahrheit und du findest ihn in der Wahrheit, weil er die Wahrheit ist. Und er führt dich zum Vater weiter und du landest bei einer Person, die nur Liebe ist, die nur aus Liebe besteht, die man erleben kann, auf die man sich einlassen kann, die redet, die empfängt, die bejaht, die gut tut, die vergibt, die segnet. Das ist, ihr Lieben, alles Wahrheit. Wahrheit ist nicht ein abstrakter theologischer oder philosophischer Begriff, sondern hat diese letzte Dimension. Und das sollen wir erfahren. Und dann heißt es im zweiten Satz, wir sollen auch das Evangelium unserer Errettung hören. Wirklich Errettung. Ihr Lieben, die Bibel, das Wort Gottes und wir, die wir hier sind, die wir den Herrn empfangen haben, wir stehen doch dazu. Es gibt diese Erfahrung, die Errettung heißt, ja, worüber sich manche vielleicht aufregen, aber es gibt sie. Sie errettet wirklich. Sie errettet von unserer Vergangenheit, von jedem Fluch, der auf uns liegt. Sie befreit uns von Schuld und von Sünde und von Lasten und von Verlorenheit und von Einsamkeit und von Gottesferne und von Ungerechtigkeit. Und sie tut noch etwas. Als ich so diese Predigt zusammenstellte, spürte ich, wie der Herr mir etwas mitgegeben hat, was jetzt einige unter uns, einige wenige, aber euch besonders betreffen wird und wohltun soll. Diese Errettung ist auch eine Errettung von scheinbar unwiderrufbaren Fehlentscheidungen, die geschehen sind. Wo du sagst, das ist vorbei, das ist vorbei. Ich habe das getan. Ich habe einmal diesen großen Fehler gemacht. Mir ist nicht zu helfen. Und eigentlich habe ich danach ähnliche Fehler noch gemacht. Ja, diese Fehler stehen gegen mich. Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Sagt der Feind über deine Seele. Er missbraucht deine Seele. Und der Herr sagt, nein, Errettung heißt auch, er kommt zu dir und gibt dir eine neue Chance. Eine neue Chance. Halleluja. Viele von euch wird das gut tun zu hören, aber einige elektrisiert das. Ich weiß das ganz genau. Der Herr sagt euch, deswegen seid ihr heute Morgen hergekommen, dass er, der Herr, das Unmögliche, das Unfassliche machen kann. Da, wo nichts mehr zu holen ist. Er gibt neue Hoffnung. Er hat doch einen Ausweg. Er weiß fantastische Dinge. Und wenn du dich ihm überlässt, dann sollst du erfahren, dass das schier Unfassbare geschieht, dass er nicht nur das Ding gerade mal repariert, sondern dass daraus der größte Segen deines Lebens werden soll. Halleluja, Halleluja. Und dann kommst du zum Heiligen Geist und er ist die Versiegelung und er ist die Anzahlung. Dann sollst du erleben, wie ausgezahlt wird. Immer noch im Sinne der Anzahlung. Du kriegst nicht einmal eine Anzahlung, sondern es ist die Versiegelung und er ist die Anzahlung. Dann sollst du erleben, wie ausgezahlt wird. Immer noch im Sinne der Anzahlung. Du kriegst nicht einmal eine Anzahlung, sondern viele, viele Male sollst du gesegnet werden. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Ihr Lieben, wir müssen als Nachfolger Jesu irgendwie die Qualität entwickeln durch den Herrn, nicht durch eigene Anstrengungen, dass wir nach und nach wie Menschen von einem anderen Stern werden. Ausgestattet mit dieser göttlichen himmlischen Frische. Und das wollte ich heute noch so schön euch vorlegen und darlegen. Vielleicht nur mit wenigen Sekunden oder Minuten. Es steht in meinem Papier in der Überschrift, Matthias, vielleicht kannst du übernehmen, mehr Heiliger Geist, mehr Leben, weniger Mühe, weniger Wiederholung des Alten. Also mehr Frische. Wir alle haben das Verlangen. Das ist einfach in dir drin. Du kannst es gar nicht verhindern. Wir alle haben das Verlangen, dass wir erleben, wie Erneuerung zustande kommt. Wie wenn ich immer in einem alten Dingen herumtrott und herumwarte. Wie wir immer nur wieder das Alte in zigfachen Variationen und Wendungen neu auf den Tisch bekommen. Da gibt es in uns das Verlangen nach etwas Neuem. Und das Neue kommt nicht von dir. Es kommt vom Heiligen Geist. Er ist die Person, die immer etwas Neues reinbringen will. Übrigens ist er auch die Person, die dann, wenn sie uns erinnert an die großen Wahrheiten, die ewig bestehenden Wahrheiten, die wir zur Anwendung bringen sollen, dass sie immer in der Anwendung was Neues tut. Wenn die Gemeinde A irgendwo, im Ort B meinetwegen, eine tolle Erfahrung macht mit einer tollen Wahrheit, mit einer Methode und der Heilige Geist sagt uns, schau mal hin, dort haben sie es so gemacht, dann wird der Heilige Geist nie sagen, mach das genauso. Er wird sagen, nimm vielleicht die Kernwahrheit, aber dann bei der Anwendung gebe ich dir ganz bestimmte neue Gesichtspunkte. Ein lieber Kollege aus Berlin hat den Eindruck, dass er in den nächsten Tagen eine Schrift erstellen muss über die geistliche Wahrheit von Pin und Tan. Wisst ihr, was es ist? Die PIN-Nummer, wenn wir Überweisungen tätigen, ist immer dieselbe. Immer dieselbe. Aber im Einzelfall, wenn es dann geht um Überweisung A oder B oder C, die TAN-Nummer ändert sich immer. Und so ist der Heilige Geist erleben. Der hat hochinteressante Fügungen und Führungen. Ja? Er holt die großen Wahrheiten. Ja? Und die bleiben ewig dieselben. Er öffnet sie uns. Und sie sind so groß, dass wir gar nicht alles auf einmal sehen können. Wir können immer nur einzelne Aspekte sehen. Wir sehen das, sind begeistert. Und dann sagt der Heilige Geist, und nun wende es an. Und wir sind geneigt nach dem Vorgang oder dem Beispiel, den wir gesehen oder von dem wir gehört haben, das anzuwenden. Der Heilige Geist sagt, nein, jetzt kommt die TAN-Nummer. Die gebe ich dir jetzt speziell, nicht sofort. Du, ich habe ein Verlangen, mit dir eine Zeit zusammen zu sein. Setz sie auf die Couch. Schau mich an. Und dann bald führt der Heilige Geist uns zum Herrn. Und kaum sind wir beim Herrn, dann sagt er, du, es war schön mit dir, aber jetzt müssen wir zum Vater. Und in diesem Verfahren flüstert uns dann der Heilige Geist die Tannennummer zu und sagt, hör mal zu, was ich dir gezeigt habe, diese Offenbarung, was ich vorhabe mit dir, was im Wort schon steht, alle unsere großen Segnungen sind alle im Wort beschrieben, wir müssen sie nur finden. Sie sind eigentlich leicht zu finden, aber man braucht geöffnete Augen, was wiederum der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist sagt dir, hör zu, jetzt will ich dir die Anwendungstannnummer geben. Die ist etwas anders, von einem anderen Fall deutlich anders, als das Beispiel, von dem du gehört hast und das dich begeistert hat. Höre auf mich. Und so sorgt der Heilige Geist, dass Frische und Abwechslung und Neues reinkommt. Der Heilige Geist will dir in dein Gemütsleben, in deinen Innenerfahrungen, diesem tiefgründigen, aufbauenden, lustgebenden Friedeerfahrung geben, die so schön sind, dass du immer nur weißt, das ist es, das ist es, das ist die Mitte des Lebens, das ist Erfüllung. Da will er dich hinführen. Das kann kein weltlicher Umstand. Weltliche Freuden haben ihre Freudensqualität. Aber sie mögen nur 2 Tage oder 4 Wochen alt sein und schon verblassen sie. Und du kannst von den schönsten Freuden nicht ein Jahr leben. Unmöglich, es geht nicht. Die verblassen. Und wenn du es doch tun willst, ja, kommt etwas Abgeschmacktes, etwas Abgestandenes, Routinehaftes, Ewiggestriges da auf. Ja, und du merkst, das kann es nicht sein. Höre nur, eine Person sorgt für ständige Erneuerung, ständige Frische, sorgt für die Überraschung, sorgt für die Abwechslung. Das ist der Heilige Geist. Er ist so schöpferisch, er ist so kreativ, er ist so voller Liebe, er sieht so viele neue Aspekte in deinem Leben, neue Geschenke, neue Segnungen, neue Formen von Zielen, neue Berufungen, neue Beauftragungen, neue Segnungen. Das ist fantastisch. Sorg dafür, dass der Heilige Geist reinkommt. Und kaum ist er drin, fängt er an zu reden über den Herrn. Ich habe in früheren Jahren, ich denke sogar in meinem Buch, habe ich es oder in einem meiner Bücher niedergeschrieben oder auch nicht, ich habe einmal das Bild gebraucht, vielleicht kann ich es noch einmal gebrauchen. Der Heilige Geist ist ein sonderbares Wesen, Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er ist ja der Geist der Gemeinschaft. Koinonia, Beziehung, Gemeinschaft, das ist sein Ziel, das ist sein Wesen. Und wenn du Zeit hast für ihn und wenn du sagst, gut Herr, ich will mein lärmendes, selbstwissendes, überlegenes Getöse beiseite tun. Ich will hinhören und ganz zart sein. Und du setzt dich dann so hin, im Bild gesprochen, dann setzt sich der Heilige Geist neben dich und er redet wie ein Liebhaber. Wunderschöne Dinge. Am Anfang redet er gar nicht, sondern am Anfang merkst du nur etwas. Zum Beispiel, das muss ich nächsten Sonntag dann noch stärker ausweiten, wenn du anfängst, in Sprachen zu beten, das ist eine geniale göttliche Erfindung. Du betest wirklich in Sprachen, definierten Sprachen. Du musst nicht Gedanken finden, du musst nicht Formulierungen versuchen zu finden, du musst nichts artikulieren, das muss nicht logisch sein, nicht zusammenhängend sein. Du kannst einfach nur reden, ganz entspannt reden, ohne nachzudenken. Das ist so die Spitze des göttlichen Prinzips. Nicht Anstrengung, sondern Fleiß. Nicht Anstrengung, sondern Fleiß. Und damit der Fleiß auch nicht zur Plage wird, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, ja, sorgt dann der Heilige Geist, dass du nach kurzer Zeit, wenn du so in Sprachen betest, keine tibetanische Gebetsmühle, weiß Gott nicht, in Sprachen betest, dass der Heilige Geist reagiert und er gibt dir Gefühle der Bestätigung, der Entspannung, der Freude und des Friedens, so ganz schwach anfangend, immer stärker werdend. Er sorgt dafür, dass es dir gut geht. Und dieser Heilige Geist, um jetzt wieder bei dem Bild zu bleiben, der sitzt neben dir. Setzen wir mal den Fall, du bist ein Liebhaber und neben dir ist deine Verlobte. Und die Verlobte redet gute, schöne Dinge zu dir, der Heilige Geist. Und nach 4-5 Minuten sagt sie, hör mal zu, ich mag dich sehr, ich liebe dich sehr, aber ich muss dir von meinem Freund etwas sagen. Der liebt dich noch mehr. Und dann fängt sie, das ist ein Bild der Heilige Geist, an zu schwärmen von ihrem Freund. Und das ist so sonderbar, dass man das, was da wirklich göttlich abläuft, gar nicht mit irdischen Bildern irgendwie ausdrücken kann. Das, da haben wir keine Entsprechung mehr. Dann schwärmt sie von ihrem Freund gegenüber. Und man würde sich fragen, wie kann das sein? Und es ist nicht verstehbar. Aber genau das geschieht, wenn der Heilige Geist zu dir kommt. Er ist ein Gemeinschaftsgeist. Und er liebt die Beziehung. Und er hat echte Liebe. Das Wort Gottes sagt, dass er ein Geist der Liebe ist. Hat echte Liebe. Aber indem er so mit dir Beziehung hat, vergisst er den anderen Aspekt von Koinonia, von Gemeinschaft nicht, nämlich Vermittlung, Transport. Und er stellt dich erneut dem Herrn Jesus vor und zieht den Herrn Jesus ins Gespräch. Er redet von ihm. Und dann kurz nach vom Vater. Und ehe du dich versiehst, bist du eingebunden in dieser göttlichen Gemeinschaft. Und du erlebst eine intensive Erfahrung, bestätigt, umgeben, bejaht, geschützt, aufgebaut, gestärkt zu sein, bestätigt zu sein. Und das sollst du erleben. Und mitten in der Predigt muss ich hier abbrechen. Es tut mir sehr leid, ich schulde mich viele, viele Male, aber ich tue dennoch, ihr Lieben. Ja? Ihr Lieben, lasst uns diesen Heiligen Geist jetzt einladen. Ich bete gleich sofort. Ja? Danke, Herr, dass wir heute eine Entscheidung treffen können, dass wir das Leben uns um so viel leichter machen, wie es von dir geplant ist. Ich danke dir, Herr, für den Heiligen Geist, der die Aufgabe hat, mit uns zusammen zu sein, uns zu unterstützen, uns die Offenbarung zu geben, die Augen zu öffnen, zu zeigen, wer du wirklich bist, um dann ununterbrochen diese Anzahlung auszuteilen. Und Herr, ich danke dir, dass wir als Gemeinde da hineingehen. Ich spreche das stellvertretend und im Namen der Gemeinde aus. Wir wollen eine Gemeinde sein, die nicht durchs Leben hechelt und alle möglichen Gesetzmäßigkeiten und geistliche Gebote und so weiter erfüllen wollen, um dabei schließlich dann am Ende doch mit hängender Zunge kaputt zu sein und abgeschlafft zu sein. Herr, wir wollen diese Erfrischung, diese Erneuerung, diese Unterstützung. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich ein zum Hören. Wir laden dich ein zum Verarbeiten. Wir laden dich ein zum Reden. Wir laden dich ein zum Zeugnis sein, dem Schwierigsten, was wir glauben, was uns bevorsteht. Wir laden dich ein, dass du uns so mit deiner Begeisterung unterstützt, dass du uns so hinaus katapultierst, hinein in die Menschheit, in unsere Umgebung, zu unseren Nachbarn, hinein in der Familie, angeladen, angefüllt mit dir selbst, dass es eine Lust, eine Freude ist, Nachfolger zu sein. Komm, Heiliger Geist, und verherrliche Jesus. Zeig uns, was er alles getan hat und führ uns zum Vater. Und ich danke dir, dass mit dir es deutlich wird, es ist wirklich Hoffnung da. Und der Herr spricht das hinein in die Versammlung. Er sagt dir, du weißt gar nicht, was für eine Zukunft vor dir ist. Ich habe dich berufen, in göttlicher Leichtigkeit von Segen zu Segen zu gehen. Ich habe dich dazu berufen, dass du den Heiligen Geist einspannst, damit er dir hilft. Du sollst nicht alles alleine machen, nicht durchs Leben stampfen, auch nicht in der Nachfolge durch alle Schwierigkeiten stampfen. Der Heilige Geist wartet darauf, dass er dir zeigt, was dir alles zur Verfügung steht. Empfange den Segen. Und er sagt denen unter uns, die noch nicht wissen, was es heißt, dass das Wort der Wahrheit existiert. Und dass es ein Evangelium der Rettung gibt. Er sagt, der Heilige Geist will dir die Augen öffnen. Darüber, dass es Gericht gibt. Aber in dem besonderen Sinne des Neuen Testamentes, dass der Teufel gerichtet ist. Er will dir die Augen öffnen dafür, dass er gekommen ist, um dir zu helfen. Auch über die Sünde, in dem Sinne, dass Jesus die Sünde getragen hat. Diese fantastischen Augenöffnungen sollen dir zuteil werden. Du spürst seine Gegenwart. Und dieser Heilige Geist ruft, übrigens zusammen mit der Braut, das ist die Gemeinde Jesu. Er sagt, komm zum Sohn und komm über ihn zum Vater. Empfange Errettung, sie ist wirklich da. Empfange Errettung. Und ich möchte diejenigen unter uns, die heute soweit sind, dass sie diesen Herrn erleben wollen, jetzt einladen, bete mit mir dieses Gebet nach, das ich jetzt formuliere. Herr, ich rücke hin zu dir. Ich verlasse meinen alten Standpunkt. Ich habe erkannt, ich kann mir nicht helfen. Ich brauche dich. Ich übergebe dir mein Leben. Ich höre, dass du ein verfuschtes Leben mit schlimmen Vorentscheidungen korrigieren kannst. Hier bin ich. Das gilt für mich. Ich will dir folgen. Ich brauche dich. Ich danke dir, du gibst mir Hoffnung. Du gibst mir ewiges Leben. Und ich empfange es jetzt. Ich empfange es jetzt. Und Herr, für die Gemeinde gilt, wir wollen solche klugen Leute sein, die dich, den Heiligen Geist, immer wieder einladen. Und wir wollen nicht das tun wollen, was du übernommen hast. Wir wollen Empfangende sein. Wir holen deine Segnungen. Wir holen die Offenbarungen. Wir holen die Gehorsamsfähigkeit. Danke dafür. Amen. 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 Kommt am besten nach vorne. Wenn wir jetzt den Gottesdienst schließen und nach der Predigt wie immer diese Zeit des Dienens, wie wir das so sagen, hier vorne haben, möchte ich die auffordern, die heute auch angesprochen worden waren, am Anfang bei den prophetischen Worten, dann im Verlauf der Predigt, als ich einige markante Dinge dargestellt habe, die der Herr verändern will, wo er dich segnen will, segnen will, segnen will. Und wer auch sonst in irgendeiner Weise Hilfe braucht, vor allem auch wer heute sein Leben mit dem Herrn bereinigen will, indem du Vergebung und Versöhnung annimmst, wer das so erleben will, geh nicht einfach raus. Aber lass dich auf keinen Fall von diesem Gefühl beeinflussen, dass du jetzt ein großes Opfer bringen musst. Nein, das stimmt nicht. Du musst kein Opfer bringen, sondern du musst das Resultat des Opfers Jesu entgegennehmen. Echte, schöne, lebendige, quirlige, anfassbare, fühlbare, ewige Erlösung. Die ist wirklich da. Lasst uns aufstehen und so reagieren.